SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Regierungskrise in Frankreich. Premier Valls muss eine neue Regierungsmannschaft zusammenstellen. Der Iran könnte von der Achse des Bösen auf die Achse des Guten wechseln, wenn er denn wollte, wie der Kampf gegen die Terrormiliz IS Ausgangslagen ändert. Mit wem steigt man für die eidgenössischen Wahlen nächstes Jahr ins Politbett? Eine wichtige Frage, ganz besonders für die Grünliberalen. Um 13 Uhr selbstkritische Worte von Afroamerikanern nach den Todesschüssen von Ferguson. Auch wir müssen uns ändern.
It's time for us to start making changes.
Wie verbreitet ist solche Selbstkritik und was will Präsident Obama nach Ferguson tun? Tagesgespräch mit USA-Korrespondent Beat Zoltermann um 1. Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy und Miriam Knecht.
In Frankreich hat Premierminister Manuel Valls formell den Rücktritt seiner Regierung eingereicht. Valls erhielt vom Präsident François Hollande den Auftrag, eine neue Regierung zusammenzustellen, wie eine Sprecherin des Präsidenten mitteilte. Hintergrund dafür dürften Meinungsdifferenzen mit Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg sein, wie französische Medien berichten. Montebourg ist nicht einverstanden mit den Plänen von Hollande und Valls, den Unternehmen mit Steuererleichterungen entgegenzukommen. Eine Kolonne mit mehreren Dutzend Panzern und gepanzerten Fahrzeugen soll von Russland in die Ukraine gelangt sein. Die Kolonne ist offenbar auf dem Weg nach Mariupol am Asowschen Meer. Nach ukrainischen Militärangaben sind Kämpfe zwischen den Eindringlingen und der ukrainischen Armee im Gang. Die russische Regierung hat derweil angekündigt, sie plane einen zweiten Hilfskonvoi für die Ostukraine, trotz internationaler Kritik. Die Ukraine sei bereits über die Pläne informiert worden, teilte der russische Außenminister Sergei Lavrov an einer Medienkonferenz in Moskau mit. Lavrov rief die Ukraine und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz auf, bei der Hilfsaktion mitzuarbeiten. Russland hatte letzte Woche eigenmächtig rund 200 Lastwagen über die Grenze in die Ostukraine fahren lassen. Gemäß russischen Angaben waren sie mit Hilfsgütern beladen, wie Wasser oder Babynahrung. Bundespräsident Didier Burkhalter hat in seiner Funktion als OSZE-Vorsitzender davor gewarnt, die Situation in der Ukraine weiter eskalieren zu lassen. Man dürfe nicht aufhören, eine diplomatische Lösung für den Konflikt zu suchen, sagte Burkhalter an der Jahrestagung der deutschen Auslandbotschafter in Berlin. Dialog auf allen Ebenen sei der einzige Weg nach vorn. Die Schweiz bemüht sich über die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, seit Monaten um eine friedliche Lösung in der Ukraine. In Thailand hat der König die Einsetzung des neuen Regierungschefs gebilligt. Damit ist Prayut Chan-o-cha offiziell in seinem Amt. Prayut war letzte Woche von einer gesetzgebenden Versammlung einstimmig zum Regierungschef gewählt worden. Als Chef der Militärjunta hatte er im Mai gegen die damalige Regierung geputscht, nach monatelangen Straßenprotesten. In Mosambik haben die Regierung und die Oppositionspartei RENAMO ihren bewaffneten Konflikt nach 2 Jahren beigelegt. Beide Seiten unterzeichneten ein Abkommen, um die Waffen ruhen zu lassen. Die Einigung wurde gut 2 Monate vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen erzielt, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Noch seien aber nicht alle umstrittenen Verhandlungspunkte geregelt. RENAMO ist die größte Oppositionspartei im Land. Hervorgegangen ist sie aus einer Rebellenbewegung. Nach dem Erdbeben im Norden des US-Bundesstaats Kalifornien haben die Behörden mit den Aufräumarbeiten begonnen. Laut einer Meldung der Washington Post sind Schäden in der Höhe von etwa $1 Milliarde entstanden. Das Erdbeben der Stärke 6,0 war das schwerste in Kalifornien seit 25 Jahren. Es hatte mindestens 100 Verletzte gefordert. Zahlreiche Häuser wurden zerstört. Zehntausende Haushalte waren ohne Strom. Betroffen war die Weinregion Napa unweit von San Francisco. Auch im Süden Perus und in Chile hatte die Erde gebebt. Der britische Regisseur und Schauspieler Richard Attenborough ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte sein Sohn dem Sender BBC mit. Der Oscar-Gewinner drehte Filme wie Gandhi, A Chorus Line oder Die Brücke von Arnheim. Als Schauspieler trat er etwa auch bei Jurassic Park auf. Der britische Premierminister David Cameron würdigte Attenborough als einen der Großen der Filmwelt. Zum Wetter. Heute Nachmittag ziehen dichte Wolkenfelder vorüber, vereinzelt wird es nass. Morgen gibt es kräftige Regenschauer. Dazu bläst im Norden zügiger Westwind bei Temperaturen um 20 Grad. Im Süden gibt es 23 Grad.
In Frankreich steht also eine Regierungsumbildung an. François Hollande, der Präsident, hat seinen Regierungschef Manuel Valls beauftragt, eine neue Regierung zusammenzustellen. Morgen soll diese dann vorgestellt werden. Schon heute steht fest, dass der Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg gehen muss. Ja, Charles Libert in Paris. Dieser Wirtschaftsminister hat am Wochenende seine Regierung öffentlich kritisiert. Frankreich brauche eine andere, neue Wirtschaftspolitik, sagte er. War er zu bissig? Muss er darum gehen?
Ja und nein, es war nicht nur dieses Wochenende, den ganzen Sommer über hat Arnaud Montebourg den aktuellen Kurs seiner Regierung, wo er ja Mitglied ist, kritisiert, jovial, direkt, manchmal auch sehr laut. Er will eben eine andere Wirtschaftspolitik, weniger sparen, Steuern senken, ein großes Investitionsprogramm der Regierung, also die Nachfrage stimulieren im Land und mehr Schulden machen. Letzte Woche dann aber der Widerspruch der Regierung, des Präsidenten und des Regierungschefs. Nein, wir bleiben bei unseren alten Rezepten, die bisher allerdings nicht wirklich greifen, muss man sagen. Und heute dann jetzt das Machtwort, fertig die Widersprüche in den eigenen Reihen. Darum diese Regierungsumbildung.
Muss denn nur der Wirtschaftsminister gehen oder kommt es zu einer größeren Rochade in der Regierung?
Ja, wenn ich hier die Kommentare verfolge am Radio, am Fernsehen, in den Zeitungen lese, dann rechnen eigentlich alle mit einer etwas größeren Umbildung der Regierung. Das scheint mir auch plausibel. Der Premier Manuel Valls kann nicht nur auf eine Person zielen, auf seinen Widersacher Arnaud Montebourg in der Regierung, sonst gibt es dann eine Debatte über persönliche Befindlichkeiten und Feindschaften. Eine größere Rochade schafft eben mehr Raum, gibt Valls mehr Möglichkeiten, eine solide Basis im Parlament bei seinen Abgeordneten zu finden. Wichtige Gesetze müssen ja noch vom Parlament verabschiedet werden in den nächsten Wochen. Ich denke an das Budget, die Territorialreform, auch viele Reformen bei den Sozialversicherungen. Und dafür braucht es eine breite Zustimmung im Parlament. Und das muss jetzt Regierungschef Valls versuchen zu erhalten.
Seit der letzten Regierungsumbildung mit einem neuen Premier ist ja noch kein halbes Jahr vergangen. Charles Libert, das ist wohl ein klares Zeichen dafür, dass die französische Regierung einfach keinen Weg aus der Krise findet.
Ja, im doppelten Sinne. Das Problem von François Hollande ist ja eigentlich, dass er eine ganz andere Politik machen muss, als er vor den Wahlen versprochen hat. All seine Versprechen kann er eben nicht einhalten. Kein Wirtschaftswachstum, steigende Arbeitslosigkeit, bis jetzt nur tiefere Steuern für die Unternehmen, wenig bis nichts für seine Wählerinnen und Wähler, die diese Tage eben ihre Steuerrechnung erhalten und die ist meistens höher als im vergangenen Jahr. Also wirklich ein Fiasko zur Halbzeit seines Amtes. Er will dennoch am eingeschlagenen Kurs festhalten, sparen bei den Staatsausgaben und hoffen, dass die Unternehmen ihre Steuergeschenke nicht einfach einsacken, sondern später vielleicht mal mehr Personal einstellen. Er hat ehrlich gesagt auch wenig Alternativen, solange nicht auch seine Partner in Europa, ich denke vor allem an Deutschland, signalisieren, dass es etwas mehr Spielraum gäbe für eben eine Wirtschaftspolitik, die mehr auf den Konsum zielt und weniger auf den Sparkurs, sprich den Abbau der Staatsschulden.
Eben letzte Woche hat die Regierung ja weitere Reformen noch angekündigt für den Herbst. Hat Hollande überhaupt noch eine Mehrheit im Parlament?
Ja, in den nächsten Tagen und Wochen wird sich eben zeigen müssen, wer sich auf welche Seite schlägt im Regierungslager. Arnaud Montebourg wird den linken Flügel im Parlament stärken. Er wird kein Hinterbänkler sein. Er wird versuchen, Leute auf seine Seite zu ziehen. Die Frage ist, wie loyal sich die Sozialisten gegenüber der eigenen Regierung, der Regierung Valls und Hollande jetzt dann zeigen. Die Zahl der Frondeurs, der Aufständigen, die steigt. Vielleicht kommen aber jetzt die Grünen zurück in die Regierung. Das ist heute auch zu hören. Das würde helfen. Das ist ein mögliches Szenario, denn auch bei den Grünen herrscht ein Machtkampf. Wird heftig darüber diskutiert, ob es richtig war, im Frühjahr aus der Regierung auszutreten, und nicht wenige Stimmen fordern jetzt, dass man die Reihen mit den Sozialisten wieder schließt und zurück in die Regierung geht.
Vielen Dank für diese Einschätzungen. Frankreich-Korrespondent Charles Lieber live aus Paris. Und mit diesen Themen geht's weiter bei uns. Vereint der Kampf gegen die Terrormiliz IS die beiden Erzfeinde USA und Iran? Jein, sagt der Iran-Kenner. Die Grünliberalen auf Partnersuche. Wer macht mit bei der Listenverbindung bei den Nationalratswahlen nächstes Jahr? Und fast noch wichtiger die Frage, wer nicht? Und seine Stimme und sein bärtiges Gesicht kennen viele. Richard Attenborough als Milliardär in den Jurassic Park-Filmen. Doch der verstorbene Schauspieler war auch ein großer Regisseur. Der Nachruf kurz vor eins. Iran hatte lange keine so gute Chance, sein Verhältnis zum Westen zu normalisieren wie jetzt. Denn im Kampf gegen die Terroristen des sogenannten Islamischen Staates müssen die USA, Teheran und Europa zusammenspannen. Doch im alten Streit um das iranische Atomprogramm weichen sich die Fronten kaum auf. Bis heute hätte Iran mehr Transparenz schaffen sollen über seine nuklearen Aktivitäten. Hätte, denn Teheran ließ die Frist verstreichen. Fredrik Steiger.
Im Streit um das iranische Atomprogramm geht es vor allem um Vertrauen, oder genauer um den Mangel an Vertrauen. Genau deshalb ist das Abkommen enorm wichtig, das der Iran im Frühjahr mit der UNO-Atombehörde IAEA schloss. Es sieht nämlich vor, dass Teheran seine nuklearen Aktivitäten gegenüber den internationalen Inspektoren vollumfänglich offenlegt. Nur so können diese herausfinden, ob das iranische Atomprogramm tatsächlich, wie die Regierung seit Jahren behauptet, ausschließlich zivilen Zwecken dient. Bis heute hätte gemäß diesem Abkommen der Iran der IAEA volle Transparenz gewähren sollen. Nicht zuletzt zu offenen Fragen wie der, ob das Land bisher heimlich mit Atomsprengköpfen experimentiert hat oder nicht. IAEA-Chef Yukiya Amano war vor einer Woche in Teheran bei Atomchef Ali Akbar Salehi und Präsident Hassan Rouhani. Er kehrte zumindest mit begrenzter Zuversicht zurück. Ja, der Iran habe zusätzliche Informationen geliefert, nein, noch nicht alle. Aber ja, die Frist, die nun heute abläuft, könne eingehalten werden, wenn auch knapp. Doch danach sieht es auf einmal nicht mehr aus. Der Iran macht nämlich plötzlich wieder einen Rückzieher. Die Militäranlage Parchin dürfen die IAEA-Experten jetzt doch nicht besuchen. Doch eine Inspektion genau dieser Anlage südöstlich von Teheran wäre zur Vertrauensbildung zwingend. Denn hier, so wird vermutet, sollen die Geheimexperimente stattgefunden haben. Volle Zusammenarbeit mit der IAEA ist und bleibt die Voraussetzung für einen erfolgreichen Abschluss der Atomverhandlungen zwischen dem Iran und den UNO-Vetomächten plus Deutschland. Eigentlich hätten diese Verhandlungen bereits im Sommer erfolgreich abgeschlossen sein sollen. Stattdessen gab man sich eine Zusatzfrist bis November. Doch ob der Durchbruch dann gelingt, ist angesichts der jüngsten Entwicklungen höchst ungewiss. Die neuen Schwierigkeiten sind umso ärgerlicher, als es neben der Beendigung des jahrzehntealten Atomstreits weitere gute Gründe gäbe, das Verhältnis zwischen dem Iran und dem Westen, vor allem den USA, zu normalisieren. Die Aufhebung der für den Iran schmerzhaften Sanktionen ist eine davon. Ein neuer ist die dringend notwendige Zusammenarbeit im Irak angesichts des blutigen Terrors durch den sogenannten Islamischen Staat. Die Erstarkung der ISIS ist für den Iran eine mindestens ebenso große Bedrohung wie für den Westen, aber auch für Russland und die USA. Auf einmal gibt es da also massive gemeinsame Interessen. Viel spräche also für einen Schulterschluss auch bisher verfeindeter Staaten und damit verbunden für ein Ende des Atomstreits. Und immer klarer stellt sich die wohl entscheidende Frage: Will die Führung in Teheran tatsächlich eine Normalisierung der Beziehungen auch zur westlichen Welt?
Ja, bereits vergangene Woche soll sich Irans Außenminister zur gemeinsamen Bekämpfung der IS-Miliz geäußert haben. Iran sei nur unter Bedingungen bereit, den Westen zu unterstützen, und die seien, alle Sanktionen im Zusammenhang mit dem Atomprogramm müssten fallen. Ich habe den ARD-Korrespondenten und Iran-Kenner Reinhard Baumgarten in Istanbul gefragt, hat diese Forderung eine Chance?
Nein, überhaupt nicht. Also weder Washington noch Paris, London und wahrscheinlich auch nicht Berlin wird sich auf so ein Jungteam einlassen. Die Iraner sind sicherlich vom Westen herzlich eingeladen, dabei zu helfen, dieses Problem mit der Terrormiliz Islamischer Staat zu lösen. Aber das im Zusammenhang mit dem Atomprogramm, das wird aus westlicher Sicht überhaupt nicht funktionieren.
Warum nicht?
Weil das zwei unterschiedliche Themenkomplexe sind. die USA und die westlichen Partner und letztlich auch Russland und China wollen dieses Problem des iranischen Atomprogramms aus der Welt geschafft wissen, und zwar so, wie sie sich das vorstellen. Das ist die Verhandlungsbasis. Und da jetzt sozusagen mit einem Quereinsteiger zu kommen, wir helfen euch und dann können wir auch leichter über die Sanktionen reden, das wird nicht funktionieren, weil die Sanktionen sind ja genau das Instrument, so argumentiert der Westen, das den Iran an den Verhandlungstisch gezwungen hat.
Wäre denn Iran nicht ein guter Partner, um gegen diese Terrormiliz IS vorzugehen?
Doch, definitiv. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass hinter den Kulissen miteinander geredet wird, dass Amerikaner und Iraner konkret darüber reden, was treiben diese Terroristen im Norden Iraks und was kann die jeweilige Seite dazu beitragen, dieses Problem einzudämmen oder zu lösen. Da läuft bestimmt was.
Reden eben ist ja das eine, aber tun dann das andere. Wie würde denn eine Maßnahme konkret aussehen? Was könnte da konkret getan werden?
Ja, die Amerikaner haben natürlich eine gigantische Überlegenheit in der Luft. Sie benutzen natürlich ihre gesamte Aufklärung in Form von Satelliten und Drohnen und AVACs und was alles da zum Einsatz kommt. Das haben die Iraner natürlich nicht. Aber die Iraner haben jetzt schon relativ viele Leute auf dem Boden, die unterwegs sind, von den schiitischen Verbündeten im Irak, die unterwegs sind und Informationen sammeln. Und das geschieht garantiert. Die Amerikaner werden nicht so furchtbar viel an die Iraner geben, weil die haben einfach das komplette Monopol. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Tipps holen von den Iranern, wo sie zuschlagen können, wo sie die treffen können, um sich das noch einmal sozusagen bestätigen zu lassen.
Wer hätte denn im Iran Interesse an einer Normalisierung der Beziehungen mit dem Westen? Welche Kräfte sind das?
Das sind natürlich die Kräfte, die sich um Präsident Rouhani scharen. Also er hat ein sehr, sehr großes Interesse daran, dieses Atomprogramm zu erhalten, aber das Atomproblem so zu lösen, dass eben die Sanktionen abgebaut werden. Das wird nicht innerhalb weniger Wochen oder Monate, nicht einmal innerhalb weniger Jahre geschehen. Das ist eine ganz große Illusion, mit der muss der Iran sich anfreunden. Die wird nicht Wirklichkeit werden. Das wird lange dauern, 10, 15, vielleicht 20 Jahre, bis die Sanktionen wirklich alle weg sind, weil das sind ja alles Gesetze, die muss man aufheben. Das wird lange dauern.
Wir haben also das Atomprogramm einerseits, das Konflikte beinhaltet, noch lange beinhalten wird zwischen dem Iran und dem Westen. Trotzdem irgendwie müssen die beiden ja konkret im Kampf gegen IS zusammenspannen. Dieser Kampf ist ja das gemeinsame Ziel des Iran und auch des Westens.
Auf jeden Fall. Beide wollen das Problem lösen, sowohl der Westen als auch der Iran. Weil diese ISIS-Leute, oder heute nennen sie sich ja Islamischer Staat, ein furchtbarer Euphemismus, die schieben ja einen gigantischen Hass auf alles, was eben schiitisch ist. Und der Iran ist nun mal als Ganzes weitgehend schiitisch, also über 90%. Und der Iran kann kein Interesse daran haben, dass sich so eine krebszellenartige Konstruktion, Organisation direkt an der Grenze zum Iran festsetzt. Die waren 25 Kilometer von der Grenze weg. Und der Westen hat und muss ein Interesse daran haben, dass dieser Wahnsinn, das Morden, das Abschlachten aufhört, weil das bedroht ja letztlich auch andere Staaten. Das bedroht irgendwann auch die Türkei sehr konkret, den Libanon sehr konkret. Abgesehen von dem Schlachten, das ja jetzt schon in Syrien und im Irak vonstatten geht, was aus humanitärer Sicht nicht hinnehmbar ist.
Das sagt der Journalist Reinhard Baumgarten im Rendezvous. Elf vor 1. Inhalte sind wichtig bei Parteien, aber auch verhandeln können und rechnen. Denn oft kommt eine Partei nur mit Hilfe von anderen Parteien auf die notwendige Anzahl Stimmen. Listenverbindungen sind das Wundermittel und die Grünliberalen erwiesen sich im Umgang damit als besonders geschickt bei den letzten Wahlen im Jahr 2011. Die Hälfte ihrer Nationalratssitze gewann die GLP dank Listenverbindungen mit anderen Parteien. Doch diesmal, im Hinblick auf die Wahlen in gut einem Jahr, hat sie es schwer, wieder genügend Partner zu finden. Max Ackermann.
Die Grünliberalen sind die Meister der politischen Arithmetik, sagt Daniel Boxler, Politologe am Zentrum für Demokratie in Aarau.
Die Grünliberalen haben in den letzten Nationalratswahlen klar gewonnen, 12 Sitze im Nationalrat. Die Hälfte davon haben sie den Listenverbindungen zu verdanken.
Dabei war man wenig wählerisch, von SP und Grünen über die Mitteparteien BDP und CVP bis nach rechts außen zur EDU. Überall fanden die Grünliberalen Bündnispartner. Jetzt aber sieht es schwieriger aus. Vor allem die BDP und die CVP wollen enger zusammenspannen und die Grünliberalen draußen lassen.
Wenn die Bündnispartner nicht mehr überall so willig mitmachen, wie sie das in den letzten Nationalratswahlen gemacht haben, dann könnte die GLP massiv an Sitzen verlieren.
Akut gefährdet ist der Sitz in St. Gallen, obwohl Patientenschützerin Margrit Kessler eine recht bekannte Politikerin ist. Mühe dürften auch die 2011 neu gewählten Josias Gasser in Graubünden und Thomas Böhni im Thurgau haben. Und knapp könnte es auch für die GLP-Sitze in Bern, Zürich, im Aargau und in Luzern werden. Doch Michael Köpfli, Kampagneverantwortlicher und stellvertretender Generalsekretär der Grünliberalen, wiegelt ab. Noch bleibe viel Zeit bis zu den Wahlen.
Wir haben sehr wohl bereits gerechnet und wissen auch, dass gerade die Parteien, die sich jetzt ein bisschen von uns distanzieren, in anderen Kantonen sehr stark auf uns angewiesen sind, um ihre Sitze wieder zu sichern. Und daher sind wir eigentlich der Überzeugung, dass da noch viel möglich ist. Und wir sehen dieser Entwicklung eigentlich ziemlich gelassen entgegen.
Zumal die GLP weiterhin wenig Berührungsängste kennt. Listenverbindungen seien primär Hilfsmittel, um überhaupt Sitze erringen zu können. Inhaltliche Fragen kämen nachher. Aber klar, mit allen spanne man schon nicht zusammen, sagt Michael Köpfli. Die SVP etwa käme als Wahlpartnerin auf keinen Fall in Frage.
Nein, das ist die SVP nicht. Denn eine so große Partei wie die SVP profitiert von jeder Listenverbindung überdurchschnittlich. Und das heißt, man ist sofort Wasserträger, wenn man mit der SVP eine Listenverbindung eingeht.
Wieder eine rechnerische Überlegung, allerdings eine richtige. Von Listenverbindungen profitiere meist der größere Partner, sagt Politologe Daniel Bochsler, der aber auch betont, dass reine Zweckgemeinschaften selten seien. Normalerweise stünden sich Partner in Listenverbindungen politisch doch recht nahe. Das sei auch für die Wählerinnen und Wähler wichtig.
Denn ich weiß, ja, wenn jetzt meine Lieblingspartei nicht gewinnt, dann geht meine Stimme nicht verloren, sondern sie geht an einen politischen Koalitionspartner weiter.
Viele kleine zusammen, das sei die effektivste Art von Listenverbindungen, betont der Politologe. Denn jeder allein habe im heute gültigen System bei den Nationalratswahlen kaum Chancen. Mit anderen Worten, die GLP muss nach Bündnispartnern Ausschau halten, denn alleine droht die Wahlsiegerin von 2011 zur Verliererin von 2015 zu werden.
Teure 8,3 Milliarden Dollar zahlt der Basler Pharmakonzern Roche für ein Biotech-Unternehmen mit einem einzigen Produkt. Die gekaufte Entamune stellt ein Lungenmedikament her. Zeichnet sich hier ein Strategiewechsel von Roche ab, die bisher sehr stark auf Krebsmedikamente gesetzt hat? Antworten von Klaus Ammann.
Dass der Krebsspezialist Roche ein Unternehmen kauft, das ein einziges Lungenmedikament in der Pipeline hat, das macht für die Pharmaanalystin Birgit Kullhoff von der Privatbank Rahn und Bodmer durchaus Sinn.
Denn auf der einen Seite ist im Onkologiebereich die Konkurrenz sehr viel stärker geworden und von daher wird sich möglicherweise in der Zukunft nicht mehr so einfach Geld verdienen lassen in diesem Bereich.
Auf der anderen Seite beginne Roche auch hier nicht bei Null. Roche verfüge schon über eine, wenn auch noch kleine, Palette von Medikamenten gegen Atemwegserkrankungen. Pirfenidon, das vielversprechende Medikament von Intermune, sollte sich da problemlos integrieren lassen, ist Kullhoff überzeugt. Pirfenidon ist ein Mittel gegen die relativ seltene, sogenannte idiopathische Lungenfibrose, eine bisher unheilbare Vernarbung des Lungengerüsts, die die Lunge langsam schrumpfen lässt. Dieser Therapiebereich habe sehr wohl Potenzial, sagt Birgit Kullhoff, denn die Konkurrenz sei noch kleiner als in der Onkologie und
die Patientenanzahl ist kleiner Aber wenn es nur wenige Medikamente gibt, die das Leben verlängern, kann man auch dort hohe Preise verlangen und dementsprechend auch dort hohe Gewinne erzielen.
Überraschend ist für Beobachter wie Birgit Kohlhoff der hohe Preis, den Roche für Intermune zu zahlen bereit ist. Wenn in den vergangenen Wochen und Monaten in der Pharmabranche Firmen die Besitzer gewechselt haben, hat sich Roche jeweils zurückgehalten, mit der Begründung, da würden überrissene Summen bezahlt. Nun sah sich Roche also veranlasst, satte 8,3 Milliarden Dollar für Intermune zu bezahlen, wohl um die anderen Mitbieter auszustechen. Dazu gehörten dem Vernehmen nach die französische Sanofi, die britische GlaxoSmithKline und auch Actelion aus dem benachbarten Baselbiet. Ob sich dieser tiefe Griff in die Kasse lohnt, sei noch offen, sagt Birgit Kohlhoff, denn
mit dem Preis muss man mindestens einen Blockbuster kaufen. Also ein Blockbuster wird sich definieren als ein Medikament, das mindestens 1 Milliarde US-Dollar Umsatz macht. Ob das möglich ist, lässt sich heute noch nicht sagen, aber offensichtlicherweise rechnet Roche damit, denn sonst könnte man diese 8,3 Milliarden US-Dollar Übernahmepreis nicht rechtfertigen.
Klar ist, Roche kann sich den Kauf auch leisten, wenn er zum Flop werden sollte. 8,3 Milliarden Dollar sind weniger als die Hälfte des Reingewinns von Roche allein im letzten Geschäftsjahr.
Der Beitrag von Klaus Ammann zu finden, wie die ganze Sendung, unter srf.ch/rendezvous. Vor eins noch das da. Gestern ist in England der Schauspieler und Regisseur Sir Richard Attenborough gestorben, 5 Tage vor seinem 91. Geburtstag. Richard Attenborough wird in Erinnerung bleiben als Regisseur von monumentalen Biografiefilmen wie Gandhi oder Chaplin. Die meisten Menschen aber kannten und kennen sein rundes, bärtiges Gesicht aus den Jurassic Park-Filmen von Steven Spielberg. SRF-Filmredaktor Michael Sennhauser.
Die wohl populärste Rolle seines Lebens spielte Richard Attenborough 1993 für Steven Spielberg. Den ansteckend begeisterungsfähigen Millionär und Visionär John Hammond, der auf einer abgelegenen Insel Dinosaurier klonte und von einer Publikumsattraktion namens Jurassic Park träumte.
Welcome to Jurassic Park.
Damals war Attenborough bereits 70 Jahre alt, eine britische Institution, mehrfach geadelt und vielfach ausgezeichnet. Sein größter Triumph als Regisseur und Produzent lag bereits 10 Jahre zurück.
The winner is Richard Attenborough for Gandhi.
Der Oscar für den Welterfolg Gandhi mit Ben Kingsley in der Titelrolle. Der monumentale Film über das Leben von Mahatma Gandhi, dem gewaltlosen Kämpfer für die indische Unabhängigkeit, war typisch für Attenboroughs Wunsch, mit großer Unterhaltung gesellschaftspolitische Botschaften zu transportieren. Cry Freedom von 1987 war ein Film über den südafrikanischen Anti-Apartheids-Aktivisten Steve Biko. 1972 hat er mit Young Winston die frühe Karriere von Winston Churchill ins Kino gebracht. 1992 zeichnete er mit Chaplin das Leben eines anderen weltweit bekannt gewordenen Briten nach. Richard Attenborough wuchs im Universitätsumfeld von Cambridge auf und er studierte Schauspiel an der renommierten britischen Royal Academy of Dramatic Art. Im Zweiten Weltkrieg wurde er zum Piloten ausgebildet, landete aber schnell bei der neu gegründeten Filmeinheit der Royal Air Force. Sir Richard Attenborough war für seine Freunde und damit auch für viele seiner Fans in Großbritannien einfach Dickie, die Kurzform von Richard. Sein rundes, bärtiges Gesicht und seine verschmitzten Augen machten ihn im Alter zu einer Art Märchenonkel, jene Rolle, die er ja in Jurassic Park perfektioniert hat. Aber auch viele jüngere Amerikaner zählen ihn zu den liebgewonnenen Kindheitserinnerungen. Denn 1994 spielte er im Weihnachtsfilm Miracle on 34th Street die Figur des Kris Kringle, einen netten älteren Herrn, der viel Verständnis für die Nöte von Kindern aufbringt und sich schließlich als Sankt Nikolaus zu erkennen gibt.
He thinks you're Santa Claus.
I am.
Und so werden wohl die meisten Menschen Sir Richard Attenborough in Erinnerung behalten. Als liebenswürdig verschmitzten älteren Herrn, der Saurier klonen konnte und die Menschen für Gandhi begeisterte. Einen urbritischen Showman.
Ein Nachruf von Michael Sennhauser. Bitte schweigt für einen Tag, damit wir unseren Sohn zu Grabe tragen können. Das ist alles, was ich von euch will.» Das sagte der Vater des von einem weißen Polizisten erschossenen Jugendlichen vor der heutigen Beerdigung in der US-Kleinstadt Ferguson. Und dann, was dann? Tagesgespräch zum Fall Ferguson gleich im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Miriam Knecht.
In Frankreich steht eine Regierungsumbildung an. Premierminister Valls hat formell den Rücktritt seiner Regierung eingereicht. Der Grund dafür dürften Differenzen mit Wirtschaftsminister Montebourg sein. Russland will einen zweiten Hilfskonvoi in die Ostukraine schicken. Das teilte der russische Außenminister Lavrov mit. Letzte Woche hatte Russland eigenmächtig rund 200 Lastwagen die Grenze zur Ukraine überqueren lassen. Bundespräsident Didier Burkhalter hat als Vorsitzender der OSZE dazu aufgerufen, die Situation in der Ukraine nicht noch mehr eskalieren zu lassen. Es müsse unbedingt auf eine friedliche Lösung hingearbeitet werden, sagte er in Berlin. In Thailand ist Prayut Chan-o-cha nun offiziell Regierungschef. Der König hat seine Einsetzung gebilligt. Prayut war letzte Woche gewählt worden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.